Animal Liberation. Freiburg. Tune in, meet out.
Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Auf diese und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland. Tune in, meet out. Wow!
Ja, hallöchen, endlich wieder Ralf. Heute für euch am Mikro Anna und Rudi. Ja, wie immer gibt es jede Menge spannende Infos zum Thema Tierrechte und Tierbefreiung. Thema der heutigen Sendung ist Tierbefreiung und Feminismus, beziehungsweise was hat Tierbefreiung mit Feminismus und Queer Gender gemeinsam. Dazu gibt es erstmal einen Beitrag von Anna nach der Pause, oder was heißt nach der Pause, nach den News, werden wir noch mit Harry ganz nett über Queerfeminismus und Antisexismus plaudern. Das ist nämlich heute unser Studiogast. Es gibt dann noch ein ultimatives Rezept für die leckeren Speisen der veganen Ernährung. Einige Tipps, was ihr für Tiere tun könnt, und jetzt geht's los.
Genau, wir haben nämlich zuerst den veganen Nussbraten für euch. Das hat vielleicht der eine oder die andere schon mal ausprobiert. Eine ganz leckere Alternative zur traditionellen Weihnachtsgans. Wie gesagt, der erste Artikel kommt demnächst zu: Was haben Feminismus und Tierrechte, wo liegen da eigentlich die Parallelen, was haben die beiden Bewegungen gemeinsam? In drei Teile für euch gespaltet, damit es nicht einfach zu viel wird. Und jetzt geht's direkt los mit Your Mommy Kills Animals. Viel Spaß dabei.
Ja, das waren für euch DJ Fashionista mit Your Mommy Kills Animals. Und was Your Mommy und Feminismus mit Tierrechten zu tun hat, dazu gibt's jetzt mehr. Spitzt eure Ohren.
Feminismus und Tierrechte gemeinsam. Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel. Aber wenn man sich die Geschichte beider Bewegungen näher ansieht, gibt es einige interessante Parallelen zwischen der Frauen- und der Tierrechtsbewegung. Und auch die Ausschlussmechanismen von Frauen und Tieren aus einer männlich dominierten Gesellschaft ähneln einander. Das Patriarchat ist, wie allseits bekannt sein dürfte, die männliche Vorherrschaft, die sich sowohl im sogenannten kleinen Kreis wie der Familie bis in der Herrschaft über Gruppen oder gar Völker manifestieren kann. Herrschaft impliziert dabei immer asymmetrische Machtstrukturen. Das heißt, es muss eine mächtige herrschende Position geben und eine ohnmächtige beherrschte. Männliche Herrschaft ist also nur möglich, wenn das Männliche, also männlich konnotierte Attribute, aufgewertet und im Gegensatz weiblich konnotierte Attribute und das Weibliche abgewertet werden. Hierarchisch organisierte Weltbilder sind dabei eng mit monotheistischen Religionen verknüpft, die einen einzigen Herrschergott als oberste Instanz begreifen. Dieser übermächtige männliche Schöpfergott ist allem Leben übergeordnet, weil er eben genau dieses selbst erschaffen hat. So beschreibt das Christentum zum Beispiel die Erschaffung der Welt und aller Lebewesen in 7 Tagen. Dass Eva kein eigenständiges Wesen ist, sondern aus einer Rippe von Adam modelliert wurde, spricht Bände. Der Mann ist das Abbild Gottes, die Frau ist bloßes Anhängsel oder gar Körperausweitung des Mannes. Diese Sichtweise impliziert erstens, dass Frauen von Männern nach deren Gutdünken geformt werden können und beschreibt Frauen zweitens als männliches Eigentum, das beherrscht werden kann, darf und soll und setzt damit ein hierarchisch-bipolares Geschlechtermodell fest. Nicht nur Tiere, sondern auch die Frau soll sich der Mann untertan machen. Wer sich trotz dieser ersten Überlegungen beim Schlagwort Christentum noch immer auf einen gemütlich-weihnachtlichen Schwank freut, der oder die irrt. Denn nicht nur die Geschichte rund um die Geburt des vermeintlichen Heilands wird heute kommerziell ausgeschlachtet. Das sogenannte Fest der Liebe ist in Wahrheit zum Fest des Konsums verkommen. Und Konsum ist auf interessante Weise mit monotheistischer Religion und deren Herrschaftslegitimation verbunden. Ein Beispiel hierfür ist die biblische Geschichte des Sündenfalls selbst. Schließlich hält sie den angeblich ersten Vorgang des Konsumierens fest. Eva isst den Apfel vom Baum der Erkenntnis. Die Feministin und Tierrechtsaktivistin Carol J. Adams hat in ihrem Buch The Pornography of Meat unter anderem auch christliche Implikationen untersucht, die sich bis heute auf das Geschlechterverhältnis auswirken. Salopp gesagt sieht Adams in der Geschichte des Sündenfalls die Rolle der Frau als Sündenbock erstmals festgeschrieben. Denn es war eine Frau, die konsumierte, ihr wisst schon, den Apfel, und so mitsamt der Schlange für den Rausschmiss aus dem Paradies verantwortlich gemacht werden konnte. Die Frau und das Tier sind also schuld, dass der Mann nicht mehr am Paradies weilen darf. Und warum? Weil die manipulierbare Eva unter dem Einfluss der bösen Schlange nicht auch noch vom Baum des ewigen Lebens naschen sollte. Das Privileg der Unsterblichkeit ist für Gott allein reserviert. Somit ist die hierarchische Struktur klar. Ein unsterblicher, allmächtiger Gott steht über dem Menschen. Und mit dem Menschen ist hier nichts anderes gemeint als der Mann, der wiederum über der Frau und dem Tier steht. Indem der Mann zur Norm wird, wird die Frau zum Anderen, zum von der Norm Abweichenden und das Tier zum ganz Anderen stilisiert. Die Frau wird durch das Kosten des Apfels zudem als emotional und triebhaftig stigmatisiert, weil sie ihr Verlangen nicht unter Kontrolle hat. Ein weiterer Grund zur Legitimation der männlichen Herrschaft über die Frau fand somit scheinbar ihre Begründung in der Bibel. Weil die Frau sich selbst nicht beherrschen kann, muss der Mann sie beherrschen. Der weibliche Körper wird somit, wie der tierliche Körper, als beherrschbar erfahren und in der Natur verortet. In einer Natur, die kultiviert und bezwungen, sich vom rational denkenden Mann untertan gemacht werden soll. Diese hierarchische Sichtweise hält sich hartnäckig und ist in abgewandelter Form bis heute zu erkennen.
Ja, das waren für euch Le Tigre mit Hot Topic und jetzt geht's weiter mit dem Beitrag zum Thema Feminismus und Tierrechte.
Diese hierarchische Sichtweise hält sich hartnäckig und ist in abgewandelter Form bis heute zu erkennen. Die Aufklärung und das kantianische Vernunftprimat, das Aufkommen des kartesianischen Weltbildes und die Wissenschaftsrevolution des 17. Jahrhunderts lösten das theozentrische Weltbild Schritt für Schritt ab. Nicht mehr Gott, sondern der Mensch selbst wird nun zum sprichwörtlichen Nabel der Welt erklärt. Und Mensch bedeutet auch hier Ausschluss. Nicht alle Menschen sind gemeint, sondern der Mann, vorzüglich weißer Hautfarbe und idealerweise aus der Mittel- oder Oberschicht stammend. Das bedeutet aber auch, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau nicht mehr religiös begründet, sondern biologistisch begründet werden. Es ist die Natur des Mannes, vernünftig und rational zu sein, Kulturwesen zu sein. Ebenso wie es die Natur der Frau ist, nicht vernünftig, sondern triebhaft und nicht rational, sondern emotional zu sein, Naturwesen zu sein. Die Frau wird als negative Kontrastfolie des Mannes konstruiert und Unterschiede zwischen Individuen verallgemeinert und zu natürlich geschlechtsspezifischen Unterschieden erklärt, die das Patriarchat stützen. Die fürsorgliche, emotionale Frau eignet sich am besten in der Rolle als Mutter und Hausfrau, der rational vernünftige Mann zum Geldverdienen und als Ernährer der Familie. Mit der Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Platz der Frau erneut in der heimischen Sphäre, also in der Familie, festgelegt, was bedeutete, dass sie aus der Sphäre der Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde. Öffentlich Einfluss auf Politik und Wirtschaft nehmen wurde nur den vermeintlich rationalen Männern gestattet und dem vermeintlich emotionalen Weibsvolk verwehrt. Schließlich wäre das gegen ihre defizitäre Natur. Das Argument der biologistischen Verortung von Männern und Frauen wurde jedoch von Feministinnen und Tierrechtsaktivistinnen geschickt genutzt, um die häusliche Sphäre zu erweitern. Die Empathiefähigkeit, die als weibliche Tugend schlechthin galt, wurde zitiert, um weibliches Engagement im Wohltätigkeitsbereich zu legitimieren. Die sogenannte natürliche Fürsorglichkeit der Frau sollte nicht nur der Familie, sondern im Rahmen der wohltätigen und natürlich unbezahlten Arbeit auch der Gemeinschaft zugutekommen. Die Philanthropie war im 19. Jahrhundert die einzige Möglichkeit für Frauen, außerhalb der heimischen Sphäre der Familie zu wirken. Neben der Arbeit bei Organisationen wie dem Roten Kreuz oder der Heilsarmee betätigten sich Frauen in immer größerem Ausmaß auch im Tierschutz oder im Tierrecht. Die Unterscheidung in Tierschutz und Tierrecht ist hier eine entscheidende. Tierschutzaktivistinnen engagierten sich beispielsweise für artgerechte Haltung von Lebewesen, Tierrechtsaktivistinnen hingegen dafür, dass Tieren, die ähnlich wie Frauen selbst als rechtlose Wesen galten, Rechte zugesprochen und diese gesetzlich verankert werden. Die Dominanz der Frauen in Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen war nicht von der Hand zu weisen. Der dominant patriarchalen Abwertung der Frau als defizitäres Wesen wurde eine sexistische Selbstaufwertung der Frauen als Moralinstanz entgegengesetzt. Das Hervorgeben angeblich biologisch bedingter weiblicher Wesenszüge legitimierte im Rahmen des patriarchalen Herrschaftssystems nicht nur die Arbeit von Frauen in karitativen Organisationen außerhalb des Privaten. Die Ausweitung der heimischen Sphäre ist wesentliches emanzipatives Element. Frauen konnten sich im Rahmen ihres Engagements erstmals selbst organisieren und in der Rolle der Sprecherinnenposition öffentlich agieren. Zudem vernetzten sich verschiedene emanzipatorische Bewegungen, vor allem die feministische, mit der Antivivisektionsbewegung, um gemeinsam nicht nur für Frauenrechte und das Zurückerlangen der Definitionsmacht über den weiblichen Körper, sondern auch gegen die Gewalt an Kindern, an Tieren und an Sklaven zu kämpfen, um hier die drei prominentesten Beispiele zu nennen. Das war Suki mit Quing und jetzt geht's weiter mit unserem dritten Teil vom Beitrag Feminismus und Tierrechte. Der Mechanismus, der Abwertung verschiedenster Lebewesen zugrunde liegt, funktioniert dabei immer ähnlich, egal ob es sich um Frauen, Kinder, Sklaven, Andersdenkenden, Menschen mit Behinderungen, Tieren oder sonstig marginalisierten Gruppen handelt. Diese Mechanismen hat Birgit Müterich in »Die soziale Konstruktion des Anderen« zur soziologischen Frage nach dem Tier dargelegt. Um Personen, Gruppen, Völker oder Spezies als das Andere konstruieren zu können, werden zunächst deren Eigenschaften beleuchtet, die scheinbar anders sind. Diese anderen Eigenschaften werden dann nicht als individuelle Eigenheit, sondern negativ als unverrückbares Manko der gesamten Gruppe festgesetzt. Das angebliche Manko wird dann als biologische Determiniertheit dargestellt, die nicht überwunden werden kann. Das Individuelle wird also zum Seltsamen, das gruppenspezifisch verortet wird und nicht überwunden werden kann. Die so konstruierte Position des Anderen als Unterlegenem kann jetzt als Legitimationsgrundlage für Herrschaft, Unterdrückung und Gewaltanwendung bis hin zu Mord oder gar Massenmord dienen. Aber der Frau-Tier-Vergleich hat nicht nur Geschichte, sondern ist bis heute aktuell. Das machen auch verschiedene feministische Tierrechtstheoretiker und Theoretikerinnen deutlich. Insbesondere das Fleisch ist in der modernen konsumorientierten Industriegesellschaft die wohl allgegenwärtigste Repräsentation des patriarchalen Herrschaftsanspruches. Tiere werden vom lebenden Individuum zum toten Objekt gemacht, geschlachtet, zerstückelt und zum Beispiel als Stück Fleisch oder Milchprodukt, Pelz oder Leder konsumiert. Carol J. Adams macht darauf aufmerksam, dass Frauen ähnlich wie Tiere behandelt werden, zum Beispiel in pornografischen Darstellungen. Auch hier wird die Frau zu einem konsumierbaren Stück Fleisch. Ihr Körper wird nicht mehr als Ganzes wahrgenommen, sondern einzelne Körperteile losgelöst vom Individuum betrachtet, sexualisiert und in Form von Pornografie oder Prostitution konsumierbar. Und das auch noch ohne schlechtem Gewissen. Das Stück Fleisch in der Kühltheke und pornografische Hochglanzbilder bedienen sich des abwesenden Referenten bzw. der abwesenden Referentin. Weil das sogenannte Produkt nicht mehr mit einem Individuum in Verbindung gebracht wird, sondern als verfügbares Objekt wahrgenommen wird, kann es sorglos konsumiert werden. Das manifestiert sich auch in der Alltagssprache, wenn Frauen Kosenamen von Süßigkeiten, zum Beispiel Schnitte, verpasst bekommen oder mit tierlichen Verniedlichungsformen wie Hase angesprochen werden. Besonders drastisch zeigt sich das außerdem auch, wenn Jagdjargon in die Alltagssprache integriert wird. So wird die Schnalle, die in der Jägersprache ein geschlechtsreifes weibliches Wildtier bezeichnet, auch gebraucht, um junge, begehrenswerte Frauen zu adressieren. Kein Wunder also, dass bis heute die radikalsten Tierrechtstheorien aus feministischen Kreisen kommen, die Begriffe wie Mann und Frau ebenso als soziale Konstruktion entlarven wie das Tier. Schließlich ist der vermeintliche Unterschied von Menschen und Tieren ebenso in Frage zu stellen wie der vermeintliche Unterschied von Männern und Frauen. Die ausschließende Kategorisierung von Menschen und Tieren macht keinen Sinn, da Menschen de facto selbst zu den Säugetieren zählen. Die bipolar wertende Kategorisierung von Männern und Frauen ist ebenso fragwürdig. Und zwar nicht nur wegen dem Zwang, sich selbst einer Geschlechtsidentität zuordnen zu müssen und sich genderkonform zu verhalten, sondern weil die Unterscheidung in Männer und Frauen biologisch keineswegs so eindeutig ist, wie gerne behauptet wird. Auch wenn sich die zweite feministische Bewegung und die zweite Tierrechts- bzw. Tierbefreiungsbewegung ab den 1960er Jahren weit unabhängiger voneinander entwickelten als beispielsweise im viktorianischen Zeitalter, bleibt ihr oberstes Ziel vergleichbar. Die Dekonstruktion von hierarchisierenden Kategorien und nicht nur die Verschiebung, sondern die Aufhebung asymmetrischer Machtverhältnisse.
Ja, das wären für euch Le Tigre und jetzt geht's weiter mit den News.
And now, Radio Animal Liberation, the news.
Am 11. Dezember wurde in Dresden zwei Büros von GAGFA angegriffen. GAGFA ist eine Immobilienfirma von Forthless, die zum HLS-Konzern gehört. Der Tierversuchskonzern HLS kann nur noch durch die Kredite von Banken wie Fortress im Geschäft gehalten werden. Bei den Angriffen wurden die unteren Etagen der Bürogebäude entglast. Entschuldigung. Auch Polizei und PassantInnen konnten die Tierbefreiungsaktivistinnen nicht daran hindern.
Am 10. Dezember wurde eine Metzgerei in Carabanchel, Spanien, durch einen Brandanschlag völlig zerstört.
Im norddeutschen Wedel gab es in der Nacht vom 9. Dezember einen Brandanschlag auf ein Gebäude des Pharmakonzerns AstraZeneca. Mit vier verschiedenen platzierten Benzinbomben wurde das Schulungsgebäude des Konzerns in Brand gesetzt. Die Aktion fand aus Solidarität mit allen Gefangenen der Anti-Tierversuchskampagne Shack statt. Die BekennerInnen-Schreiben wurden mit Milita Forces Against Huntington unterzeichnet.
Vom 6. bis 8. Dezember befanden sich die TierbefreiungsaktivistInnen Silvia, Costa und Billy, die seit 15. April in Schweizer Gefängnissen sitzen, im Hungerstreik. Wie zahlreiche andere in der Schweiz gefangene AnarchistInnen schlossen sie sich dem Hungerstreik von Marco Kamenisch an.
Als Zeichen der Solidarität mit den in der Schweiz inhaftierten TierbefreiungsaktivistInnen Billy, Silvia und Costa gab es zeitgleich in Spanien mehrere Soli-Aktionen. Eine Pharmaakademie wurde angezündet und ein weiteres Gebäude, in dem Tierversuche durchgeführt wurden, wurde entglast.
Um den 5. Dezember wurden zwischen Urbach und Blüderhausen bei Stuttgart erneut zwei Hochsitze umgesägt. Damit setzt sich die landesweite Serie von Jagdsabotagen fort. In BekennerInnen-Schreiben übernahmen TierbefreiungsaktivistInnen die Verantwortung für die Sabotageaktion.
Am 3. Dezember wurden in Tschechien 10 Hennen in einer offenen Aktion befreit.
Am 30. November wurde in Essen das Haus von Christian Steve, Vizepräsident von Fortress, HLS-Kreditgeber, angegriffen und mit Farbe eingedeckt.
Am 29. November wurde in Detmold der Wagen des Geschäftsführers von Nomura, Dr. Hanno Kühn, durch einen Brandanschlag zerstört. Zur gleichen Zeit wurde das Haus von Karim Bohn mit Farbe eingedeckt, beim Gartentor die Schlösser verklebt und an den Wänden Parolen angebracht. Karim ist in der Führungsriege von Fortress. Am selben Tag wurde in Schweden ebenfalls der Konzern Nomura angegriffen. Das Gebäude, Türen und Fenster wurde großenteils entglast.
Am 27. November wurde aus Solidarität für die in der Schweiz inhaftierten TierbefreiungsaktivistInnen Silvia, Costa und Billy in Nogara, Italien, eine Hasenschlachterei in Brand gesetzt.
Rahmen der weltweiten Tierbefreiungswoche Ende November gab es in Uruguay mehrere Aktionen gegen Tierausbeutungsbetriebe. Mehrere Gebäude wurden mit Farbe angegriffen und Fassaden zerstört. Die AktivistInnen kündeten weitere Aktionen an und hinterließen für die Aktionen BekennerInnen schreiben. Zudem gab es in Mexiko mehrere Tierbefreiungsaktionen.
Am 21. November wurden in der Schweiz zahlreiche Plakate des Zirkus Knie zerstört.
Während der Animal Liberation Action Days in der Türkei vom 6. bis zum 20. November fanden Aktionen gegen Tierausbeutung in Istanbul, Ankara, Beşiktaş und Izmir statt. Die Aktionstage richteten sich besonders gegen stattfindende Opferfeste und gegen jede Ausbeutung und Ermordung nichtmenschlicher Tiere und Menschen.
Am 17. November erreichte das willkürliche Vorgehen der Polizei und Gericht gegen TierbefreiungsaktivistInnen mit einer Hausdurchsuchung bei Bonn einen weiteren Höhepunkt. Mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Brandstiftung legitimierte das Amtsgericht Stade die Beschlagnahmung sämtlicher persönlicher Unterlagen mitsamt des Führerscheins, Personalausweises, Tagebüchern, Schuhen und weiteren Gegenständen. Gegen mindestens drei weitere AktivistInnen wird derzeit wegen Brandstiftung im Zusammenhang mit der niedergebrannten Hühnermastanlage in Sprötze ermittelt.
Nach 5 Tagen Ordnungshaft wurde am 14.11. ein kritischer Beobachter des Böhringer Prozesses in Hannover wieder aus der Justizvollzugsanstalt Leipzig entlassen. Bei dem Prozess wurden TierbefreiungsaktivistInnen verurteilt, die Baustelle des Tierversuchskonzerns Böhringer Ingelheim besetzt hatten.
Am 13. November folgten ca. 80 Personen dem Aufruf der antispeziesistischen Aktion Magdeburg, um gegen Tierausbeutung und Unterdrückung zu demonstrieren.
Am 11. November verschönten TierbefreiungsaktivistInnen während einer Tierversuchskonferenz in Varese in Italien 2 Hotels, in denen die TierquälerInnen übernachteten, mit Scheiße, Farbe und Slogans.
Am 9. November wurde der Tierbefreiungsaktivist Kevin Olive nach 3 Jahren aus der Haft in Kalifornien, USA, entlassen.
Am 5. November wurde im französischen Cesi und im italienischen Bologna als Zeichen der Solidarität mit inhaftierten TierbefreiungsaktivistInnen mehrere Anschläge verübt. Bei den Anschlägen in Frankreich wurde Nomura, ein Partnerunternehmen des Tierversuchskonzerns HLS, angegriffen. Dabei wurde das Auto einer leitenden Angestellten durch einen Brandanschlag zerstört. In Italien wurde ein Fernsehturm durch einen Brandanschlag zerstört.
Am 3. November 2010 befreiten TierbefreiungsaktivistInnen ca. 200 Nerze aus einer Farm bei Albalate bei Arzobispo in Spanien. Diese Aktion fand bewusst 2 Tage vor dem Todestag von Barry Horn statt. Ihm wurde diese Aktion gewidmet. Der Tierbefreiungsaktivist Barry Horn starb am 5. November 2001 in einem britischen Gefängnis durch das letzte ihm noch verbleibende Mittel zum Protest, dem Hungerstreik.
Weitere Tierbefreiungsaktionen in Gedenken an Barry Horn gab es in Italien.
Anfang November wurde in Mexiko ein Anschlag auf das Gebäude des Ministeriums für ländliche Entwicklung verübt. Die Regierungsbüros wurden durch einen Bombenanschlag zerstört. Die Behörde ist für den Bau des größten Schlachthofs in Südamerika verantwortlich und wurde von TierbefreiungsaktivistInnen angegriffen.
Bei keiner der genannten Aktionen wurden Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt. Das waren die News und jetzt geht es weiter mit 7-Meilen-Sneakers. Ja, und ich hoffe, ihr wisst jetzt auch, was jetzt kommt. Und zwar unser grandioses Rezept zu Weihnachten oder was auch immer ihr feiern mögt.
lass die Gans im Stall und mach doch lieber einen Nussbraten. Sehr, sehr lecker. Sehr empfehlenswert.
Und jetzt Unkraut mit Brot.
Wenn es draußen so richtig kalt ist und das Schneechaos tobt, dann ist mal wieder Zeit für einen festlichen Braten. Und natürlich für einen, für den niemand ausgebeutet werden musste. Ralf schlägt vor, einen leckeren Nussbraten. Ihr braucht 50 Gramm Pflanzenmargarine, 2 große Zwiebeln fein gehackt, 1 Teelöffel Thymian, 1 Esslöffel Mehl, 200 Gramm gemahlene Nüsse, zum Beispiel Mandeln, Haselnüsse oder Cashews, 100 Gramm Semmelbrösel, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, getrocknete Kräuter und eventuell Sojasahne oder noch etwas Mehl. Und so geht's. Die Margarine in einen großen Topf zerlaufen lassen und die Zwiebeln darin 10 Minuten weich dünsten bei milder Hitze. Thymian und Mehl zufügen und alles eine Minute rühren. Dann einen 8 Liter Wasser oder Gemüsebrühe beigeben und das Ganze eindicken lassen. Schließlich kommen die gemahlenen Nüsse und die Semmelbrösel dazu. Ihr nehmt den Topf vom Herd und schmeckt die ganze Masse mit den Gewürzen ab. Je nach der Beschaffenheit des Teiges gebt ihr noch Sojasahne oder Mehl dazu. Es sollte ein fester Teig sein. Das Ganze wird dann in eine gut gefettete Kastenform gefüllt und bei 180 Grad Umluft 45 Minuten gebacken. Dazu passt gedünstetes Gemüse, Rotkraut, ein Kartoffelgratin mit Sojasahne oder eine leckere vegane Bratensoße. Für die Bratensoße nehmt ihr einfach einen Esslöffel Mehl und eine Zwiebel, lasst diese in Öl anschwitzen und löscht das Ganze mit einem halben Liter Gemüsebrühe ab. Ihr lasst es dann etwas köcheln und schmeckt die Soße mit Hefeextrakt, Salz, Pfeffer, Sojasauce, Lorbeer und Nelken ab. Wir wünschen einen guten Appetit.
Animal Liberation, tralali, tralala, tralala, hopsasa. Animal Liberation, tralali, tralala, hopsasa.
Die Gans im Stall lassen war natürlich blöd ausgedrückt vorher. Lass die Gans nicht im Stall, sondern holt sie lieber raus. Ja, genau zu diesem Thema haben wir jetzt ja hier unser kleines Kaffeekränzchen. Und zwar haben wir einmal Harry Hirsch und Rudi Rudolf. War das richtig so? Ich glaube ja. Die hier mit uns diskutieren wollen im Studio. Live sind sie hier angekommen, haben sich's gemütlich gemacht, schlürfen vielleicht auch schon ein bisschen ins Mikrofon rein. Mich interessiert jetzt natürlich aus eurer Sichtweise, was haben denn eigentlich Antisexismus, Antispeziesismus oder weitere emanzipatorische Bewegungen miteinander zu tun? Wo liegen da die Querverbindungen oder Unterschiede?
Ja, wir haben ja den Vortrag vorhin gehört, den Beitrag. Finde ich, wo ziemlich schön dargelegt wurde, wie eben so das andere konstruiert wurde, also immer in Abweichung von einer Norm, die jetzt in dem Fall zum Beispiel das Männliche ist oder das Kultivierte, dazu als Abweichung das Weibliche oder eben in Abweichung zur Kultur, die Natur. Und ich finde halt, das kann man eben nicht nur auf einen antispeziesistischen oder einen antisexistischen Anspruch festmachen, sondern da gibt es ja auch viel mehr. Das ist das gleiche Konstrukt der Rasse oder von Race, dass die eben auch anhand von einem Bezugspunkt sozusagen, nämlich Weiß, was dann als das Vorgehobene, als das Wertvollere gilt, etwas konstruiert wird, was dann eben nicht weiß ist und abgewertet wird.
Ja, also diese Dualismen, die dienen natürlich, wenn man sie sich genau betrachtet, auch eigentlich nur der Möglichkeit, Herrschaft auszuüben über andere, weil ansonsten eben diese Grenzen oder diese Kategorien, die geschaffen werden, eigentlich überhaupt keine Relevanz haben für zum Beispiel das Recht auf Leben oder körperliche Unversehrtheit.
Ja, interessant wird es dann bei der Frage, die man sich vielleicht stellen kann, was passiert denn, wenn wir jetzt sehen, dass sich durch diese Ausschlusskriterien, durch diese Form von Herrschaft, die sich da aufzeigen, die auch in dieser Welt ganz existent sind und überall existent sind, in den Köpfen auch überall vorhanden sind, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Kampagne mache, die ich nur auf ein Thema fokussiere, die zum Beispiel nur antispeziesistisch oder vielleicht nur antirassistisch ist und aber andere Gesichtspunkte, andere Formen von Diskriminierung nicht mehr im Kopf hat, was kann denn dann passieren?
Ja, das Problem ist eben, man hebelt sich ein Stück weit selbst seine eigenen Theorie aus, weil wenn man eine Diskriminierungsform angreift und im Angriff aber schon andere diskriminiert, sich selbst unglaubwürdig macht. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen politischen Kampagnen. Also das heißt, wenn irgendwie bei einem Anti-Ra-Straßenfest dann Wurst zu kaufen gibt, dann stimmt es halt eben genauso wenig, wie wenn Peter mit Sexismus hausieren geht.
Ja. Ja.
Das heißt, man nimmt sich ja eigentlich auch selber die Argumentationsgrundlage, wenn man so argumentieren will, dass man eigentlich diese ganzen Herrschaftsformen ablehnt und dann doch wieder Herrschaft ausübt, dann, wie du gerade gesagt hast, wird man ja einfach auch unglaubwürdig. Ich finde, Peter ist da ein ziemlich gelungenes Beispiel mit diesen Kampagnen, die ja genau in den 90er Jahren sehr groß waren. I'd rather go naked than wear fur, also ich würde lieber nackt durch die Straßen laufen als im Pelzmantel, die dann sehr schön weibliche, nackte Models gezeigt haben mit vielleicht noch einem flauschigen Hasen auf dem Arm. Also da sieht man das ja sehr gut, dass man das eine einfach mit dem anderen ersetzt hat. Aber ob das jetzt wirklich so das emanzipatorische Moment hervorhebt, ist natürlich dann fraglich.
Genau, weil es ja eben auf denselben Prinzipien aufbaut, nämlich auf diese Konstruktion des anderen, auf dieser Konstruktion von Bipolarität, von Schwarz-Weiß-Denken im Prinzip. Und das ist eben eine der sehr wichtigen Grundlagen, der sehr krassen Grundlagen dafür, dass sowohl Menschen als auch sogenannte Tiere oder nichtmenschliche Tiere eben diskriminiert werden und ungleich behandelt werden.
Ich glaube, das ist eben auch diese Verbindung zwischen den verschiedenen sozialen Bewegungen oder Befreiungsbewegungen, ob das jetzt die queerfeministische ist oder eine antisexistische oder eine antispeziesistische, dass es einfach darum geht, diese Dualismen, die eben nur der Herrschaft oder der Herrschaftsausübung dienen, grundsätzlich abzuschaffen.
Dann würde ich mal sagen, vielen Dank an die Kaffeeklatschrunde. Und jetzt geht's weiter mit Tomboy und It's Okay to Be Gay.
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay.
Tja, meine Lieben, und das war ein musikalisches Schmankerl von Tomboy. Und jetzt geht's weiter mit den Tipps und Tricks, was ihr denn alles über die wilden Tage für Tiere tun könnt.
Die Termine.
Na.
Termine und Ankündigungen für Freiburg. Am morgigen Dienstag vegane Volksküche im besetzten Haus in der Gartenstraße 19 in der Innenstadt.
Und gleich einen Tag später, am Mittwoch, 22.12., vegane Volksküche der Maulwürfe ab 20.30 Uhr im Susi-Café Freiburg-Vauban mit Feuershow und Glühwein. Das reguläre TIFF-Treffen Tierrechtsinitiative Freiburg fällt an diesem Tag leider aus.
Am Mittwoch, den 29.12., vegane Volksküche ab 20 Uhr auf dem Kultur- und Wagenkollektiv Rino in Freiburg in der Vauban.
Am Montag, den 3. Januar, ist wie gewohnt der vegane Stammtisch ab 20 Uhr im Mokka Cabana Freiburg-Wehre.
Am Mittwoch, den 5. Januar, King's Jam Party mit veganen Burgern für die Freiburger Antispee im autonomen Zentrum KTS, Basler Straße 103, Freiburg Oberwiere. Natürlich nicht nur für die Antispee, sondern auch von der Antispee für alle.
Am Montag, 17.01., ist es schon wieder soweit. Die 5. Sendung von Ralf wartet auf euch. Und zwar mit dem Thema Repression gegen die Tierbefreiungsbewegung.
Yay! Alle Volksküchentermine im Januar findet ihr auf der Homepage volksküchefreiburg.blogspot.de. Und was geht über Freiburg hinaus? Am 20. Dezember gibt es in Darmstadt eine Aktion gegen Fleisch. Auf einer Videoleinwand wird gezeigt, wie Tiere zu sogenanntem Fleisch werden. Nach dem Video werden die PassantInnen mit Infos über eine tierleidfreie, also vegane Lebensweise informiert. Standort Luisenplatz, Brunnen vor Haltestelle Linie 8. Die Aktion wird organisiert von Save Animals Germany und der Tierrechtsinitiative Rhein-Main.
Am 20. und 21. Dezember finden in Dresden Aktionen gegen den Weihnachtszirkus statt. Die Tierrechtsgruppe Dresden lädt ein, um 19.30 Uhr am Ostra-Gehege
Volksfestplatz, Fischner Allee.
Ebenfalls am 20. Dezember gibt es in Bonn Aktionen gegen den dortigen Weihnachtszirkus. Die Demo gegen den Bonner Weihnachtszirkus, der noch immer Dressuren mit Alligatoren, Schlangen oder auch Löwen im Programm hat und vorgibt, diese Tiere artgerecht halten zu können, beginnt um 17.30 Uhr. Die Premierenvorstellung beginnt um 19 Uhr. Bloß nicht hingehen. An der Josefshöhe, Straßenbahnlinie 61 Richtung Auerberg, Haltestelle direkt gegenüber vom Zirkus. Gerne dürft ihr euch auch verkleiden, Kostüme, Käfige, Megafone und eigene Transpis mitbringen.
Am 25. Dezember findet in Schmähingen eine Demo für Veganismus und gegen die dort geplante Mastanlage statt. In Schmähingen, einer kleinen Gemeinde im Donau-Ries-Kreis, soll im Frühjahr eine Massentierhaltung mit 84.900 Tieren entstehen. Der Bauherr Jörg Benninger hat einen Vertrag mit dem Konzern Wiesenhof und reibt sich momentan wohl schon die Hände im Angesicht der ideellen Unterstützung von dem ansässigen Pfarrer mitsamt der evangelischen Landjugend und vor allem der zu erwartenden Gewinne. Am 25.12.2010, also am ersten Weihnachtsfeiertag, werden wir ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Vor seinem Haus, am Birkle 4, Schmähingen, werden wir ihm verdeutlichen, dass seinen Plänen ein entschlossener Protest entgegensteht. Bereits in den letzten Wochen gab es immer wieder unterschiedliche Aktionen gegen die Bauvorhaben, vor allem um die Bevölkerung zu informieren. Derzeit ist die Umweltverträglichkeitsprüfung im Gang. Zuvor wurde bereits Benningers Anlage an einem anderen Ort durch die Proteste in der Bevölkerung verhindert. Noch ist es also möglich, den Bau zu verhindern. Kommt bitte zahlreich und unterstützt die Mahnwache.
Am Sonntag, den 9. Januar, findet in Nürnberg im Archiv Eberhardshofstraße 11, Nürnberg, Gostenhof, ein offenes Planungstreffen zur Verhinderung der Mastanlage in Schmähingen statt.
Am 15. Januar findet in Wiesbaden die Wiesbaden-Pelzfrei statt. Ab 10 Uhr gibt es Infostände und um 12 Uhr ist Demobeginn. Treffpunkt Hauptbahnhof Vorplatz. Vegane Snacks vor und nach der Demo.
Am 22. Januar gibt es in Berlin eine Großdemo mit dem Motto Wir haben Tierfabriken satt. Los geht's um 12 Uhr am Hauptbahnhof.
Zudem gibt es zahlreiche Vernetzungstreffen, Vorlesungsreihen, vegane Volksküchen und Brunche in vielen Städten. Mehr Infos hierzu und weitere Aktionstermine gibt es im Internet unter www.tierrechtstermine.de.
Und wie immer gilt natürlich, zeigt euch solidarisch, denkt euch was aus und werdet aktiv. Kommt zahlreich auf die Demos. So, das war's heute auch schon mal wieder mit Ralf. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Dann gibt es eine Sendung zum Thema Repressionen gegen die Tierrechtsbewegung. Wir hoffen, ihr habt schöne Feiertage, ob ihr jetzt christlich feiert oder auch nicht. Viel Spaß und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.